Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Adriana heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Ja, ich grüße auch und freue mich sehr, dass wir uns sehen.
Und du bist heute in Berlin, habe ich gerade erfahren.
Ich bin heute tatsächlich in Berlin.
Aber sonst nicht, ne? Sonst bist du mehr. Nein, du bist ja eigentlich an vielen Stellen, glaube ich, mit deinem Job, ne? Du bist selten lange an einem Ort, oder?
So ist es. Ich habe gerade eine ganz neue, wunderbare Assistentin, der ich neulich gesagt habe, das Besondere an meiner Arbeit ist, dass ich jeden Tag einen anderen Arbeitsort habe.
Und du magst es aber auch.
Ich mag es. Also wir als Wende- und Wanderkinder sind es ja gewohnt, tatsächlich unterwegs zu sein. Und ich muss dir sagen, ich arbeite selten so konzentriert und hintereinander fokussiert weg wie im Zug. Ich fahre ja Zug. Ja. Ich liebe auch Autofahren, aber ich finde Autofahren wäre am Ende für mich verlorene Zeit. Ich liebe es, im Zug zu sitzen und mit dieser Geschwindigkeit und mit dieser in der Bewegung sein, sozusagen habe ich das Gefühl, dass mein Kopf sich auch anfängt zu bewegen. Ja. Also das ist in Ordnung. Ich verhehle aber nicht, dass das natürlich im Sommer zum Beispiel viel mehr Spaß macht als im Winter. Ne? Also und ich liebe es auch, wenn ich mal Tage habe, wo ich ganz fokussiert mich mal zwei Tage am Stück mit vertieften inhaltlichen Fragen auseinandersetzen kann. Ja.
Ja. Geht mir ähnlich. Ich fahre auch immer lieber mit der Bahn, obwohl es natürlich da auch immer zu abenteuerlichen Erlebnissen kommen kann. Aber kann es ja auch auf der Autobahn. Ja, wir haben ja hier eine schöne Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda, die spricht ja hier das Intro ein. Die ist 12 Jahre alt und ich würde auch dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ja, also ich sorge dafür, dass die Menschen, die tolle Ideen haben in Mecklenburg-Vorpommern, dass sie die tatsächlich richtig kraftvoll umsetzen können. Und das machen wir, das mache ich ja nicht alleine, sondern mit einem ganz wunderbaren Team bei uns in der Ehrenamtsstiftung MV. Das machen wir in ganz unterschiedlicher Weise. Wir geben denen zum Beispiel Geld für ihre Ideen, das ist ja immer gut, ne? Wir helfen ihnen aber auch, wenn sie im Grunde in der Gruppe, in der sie das machen, nicht so richtig gut wissen, wie können wir denn so zusammenarbeiten, dass es Spaß macht und dass richtig gut was rauskommt. Also das kennt man ja auch, dass man manchmal sich auch streitet. Es gibt dann auch manchmal bei Erwachsenen die Situation, dass sie nicht alleine rauskommen aus so einem Streit und da können wir super helfen. Wir helfen auch den Chefs von solchen Gruppen, indem wir ihnen erklären, was macht eigentlich einen guten Chef aus. Vor allem, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die freiwillig zusammen für eine gute Idee sich treffen. Und es gibt dann auch immer sowas wie Gesetze, an die man sich halten muss. Das sind ja Regeln, die wir uns als Gesellschaft gegeben haben. Und da helfen wir natürlich auch zu erklären, was sind das eigentlich für Regeln und Gesetze, wenn ich eine gute Idee habe und sie umsetzen will, an deren ich mich orientieren muss. Genau, und wenn das Projekt und die Idee dann in der Welt ist, dann haben wir auch einen Preis. Erkennen das an und sagen Dankeschön, weil wir finden das nämlich ganz, ganz wichtig, dass viele Leute viele gute Ideen in MV haben und auch umsetzen.
Ich finde das auch wichtig und deswegen freue ich mich, dass wir heute drüber sprechen können. Aber neben dem Job gibt es ja auch noch dein Ehrenamt. Auch dazu kommen wir bestimmt nachher. Aber vorher wollen wir dich nochmal so ein bisschen kennenlernen. Du bist ja auch in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, in der Zeit, in der ich auch groß wurde. Ich bin ja 80 geboren. Das heißt, wir sind so ziemlich parallel voneinander irgendwie aufgewachsen. Vielleicht gibst du uns mal so einen kleinen Einblick. Wie war das für dich in der Zeit in MV und damals ja noch in der DDR aufzuwachsen?
Ja, also ich bin in Neustrelitz geboren. Da haben meine Großeltern gelebt und dann sind wir nach Rostock gezogen. Das heißt, seit ich 8 Jahre alt bin, also in der 3. Klasse, bin ich in der Südstadt zur Schule gegangen. Und ich kann mich an die Zeit der DDR noch so erinnern, dass sie sich sehr klein und sehr wiederholt angefühlt hat. Also meine Großeltern in Neustrelitz, die hatten zwei Gärten, einen so hinterm Haus und dann noch einen Extragarten, wo wir mit so einem Bollerwagen immer hingefahren sind. Und da habe ich eigentlich immer meine Ferien verbracht. Also wenn ich das vergleiche mit unserer Familie jetzt, meinem Sohn, würde ich schon sagen, der ist jetzt 10, dass der schon mal mehr gesehen hat als ich 10 war. Ich kann mich auch erinnern, damals auch noch in der Strelitz, dass da sehr viel Militär auf den Straßen waren. Also ich erinnere das immer, wenn wir in die Stadt gegangen sind, dann ist da also irgendwie ein Panzer auch rumgefahren, ehrlich gesagt. Und das fand ich immer ein bisschen spooky. Also ich mochte eigentlich lieber im Garten sein und immer nicht so gerne da in die Stadt gehen, obwohl da eine schöne Eisdiele war. Ja, und als wir dann in Rostock waren, sind wir, wie gesagt, zuerst in der Südstadt gewesen und dann haben wir da am Saarplatz gewohnt und später in Bistow, als da dieser tolle Wohnpark auch ausgebaut wurde. Und das fand ich eine super Zeit, denn es war, ja, wir sind 88 nach Rostock gezogen und 89 ist die Mauer gefallen. Und dann begann ja im Grunde die anarchische Zeit. Unsere Schule wurde dann ein Gymnasium, das heißt, ich konnte da bleiben. Und wir waren wirklich eine super Truppe, damals in der Abiturzeit, und haben im Grunde in dieser Schule alles gemacht, weil es ja nichts gab. Wir haben also eine Schülervertretung gegründet, wir haben eine Schülerzeitung aus dem Boden gestampft.
Haben wir auch gemacht.
Ja, und wir hatten, das hatten ja viele dieser Schulen draußen, da auf dem Schulgelände, diese Wände so ein bisschen, die das so abgrenzen. Und da hatten wir eine AG für Graffiti. Da kam ja das Thema Graffiti da in den 90ern irgendwie so stark auf. Und da haben wir das dann alles mit Graffiti auch sehr hübsch und besprüht. Also wir haben wirklich wahnsinnig viel gemacht und das war eine sehr interessante Zeit, weil wir einfach so viel Gestaltungsräume hatten. Es gab letztlich wenig Orientierung von Elite-Seite, weil am Ende ja alle in so einer Neuorientierung waren. Und ich kann mich aber wirklich bei uns zumindest an der Schule an so ein ganz so eine ganz produktive Stimmung erinnern. Ich weiß, es gab auch andere Szenen in MV und auch in Rostock, aber bei uns war das völlig in Ordnung. Und ich habe ich blicke wahnsinnig gerne auf diese Zeit zurück und muss ganz ehrlich sagen, ich wollte eigentlich dann auch nicht abwandern. Also ich wäre einfach wirklich gerne in Rostock geblieben, aber das war eine Zeit, das weißt du sicherlich auch, da hieß es, Kind, wenn aus dir was werden soll, dann musst du Ostdeutschland verlassen.
Es gab so einen richtigen Braindrift, ne? Also viele aus meiner Klasse sind dann auch nach Berlin, einige noch nach Hamburg, aber Berlin war schon so die Stadt, zu der die meisten gezogen sind. Ich finde es auch ganz interessant, wenn man sich mit Älteren unterhält, also auch in der Familie zum Beispiel, und die dann sich erinnern an die DDR-Zeit, dann ist das ja ein Stück weit gefiltert, ja, durch die Erinnerungen und vielleicht auch durch die Zeit. Und irgendwie gibt es doch auch ein Phänomen, dass man das eher verklärt, oder? Dass man eher sich an die positiven Dinge erinnert. Es gibt ja so eine richtige Nostalgie, das spürt man auch noch manchmal bei einigen. Ach, da gab es noch Zusammenhalt und alle hatten irgendwie Arbeit.
Also ich glaube, dass es ja das Phänomen des nach innen gerichtet Seins gab und geben musste in einer Welt, die im Grunde autoritär durchstrukturiert war, und dass es viele geschafft haben, interessanterweise, und man kann vielleicht sogar sagen, dankenswerterweise, in ihrer privaten Welt vielleicht im engsten Freundeskreis, eine Umgebung für sich des Guten zu organisieren. Und im Grunde bestimmte strukturelle Rahmenbedingungen gegeben sind in einer Gesellschaft, schafft ja auch Orientierung, vermindert Komplexität, nimmt Entscheidungen ab. Und ich mache die Beobachtung, Menschen sind unterschiedlich. Es gibt Personen, die streben danach, selbst initiativ und steuernd unterwegs zu sein. Und es gibt aber auch jene, die das auch mögen, wenn es einen Rahmen gibt, in dem sie sich bewegen können und den nicht selber mit herstellen müssen, diesen Rahmen. Sodass ich das gut nachvollziehen kann, wenn man das als angenehm im Grundsatz empfunden hat. Ich glaube aber auch, dass die Stimmen, die Repression, wenn sie denn dann den Kopf aus der Gruppe herausgesteckt haben, wahrgenommen haben in der DDR, die gibt es, aber die gibt es ja immer weniger. Das heißt, möglicherweise ist als auch in der Erinnerungskultur eher so eine Alltagserzählungsdominanz, die wir erleben, und ja, sind, sage ich mal, die werden die Zeitzeugen leiser, ja? Die damals tatsächlich oder die auch bereit sind, wirklich nochmal den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, was waren aber auch wirklich, wirklich ökonomisch, sozial, kulturell die großen, großen, nicht nur Schwierigkeiten, sondern auch No-Gos. Und ich bin sehr, sehr dankbar in meinem Leben, du hoffentlich auch, dass wir 89 erleben durften. Und zwar in einem Alter, wo wir noch keine Lebenswegsentscheidungen hatten treffen müssen, sondern wo wir unter neuen Bedingungen in diese freie Welt des Gestaltens und sich frei Bewegens groß werden durften. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen für mich. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, was gewesen wäre, weil ich würde schon behaupten, dass wir, denke ich, beide zu der Gruppe gehören, die gerne was gestalten. Und ja, wo wären wir da gelandet? Das muss man sich ja schon mal fragen.
Ja. Und da sind wir nämlich auch, es passt jetzt gerade ganz gut, bei dem Netzwerk Dritte Generation Ost, das ihr ins Leben gerufen habt. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mit reinnehmen, was ihr da macht.
Also viele sind ja abgewandert, das muss ich hier keinem erzählen. Und wir haben dann im Grunde mit denen, die abgewandert sind, vor allem in Berlin, du sagtest es, dass wir waren hier eine große Gruppe, irgendwann, und da haben wir 20 Jahre friedliche Revolution gefeiert, festgestellt, wenn über uns berichtet wird, also über unsere Generation, dann sind wir im Grunde medial gesehen, aber in so einem Fernsehbeitrag, rechtsradikal an der Bushaltestelle stehend, arbeitslos mit einer Bierflasche in der Hand gezeichnet worden. Und das hat uns wirklich so aufgeregt, irgendwann, dass wir gesagt haben, wir müssen ein neues Narrativ in diesen Diskurs einbringen. Wir müssen neue Bilder schaffen, denn im Grunde haben so viele so einen unglaublich beeindruckenden Bildungsaufstieg auch hinter sich gebracht, im Ausland, wenn man so will. Also wir reden ja nicht nur über Abwanderung in die westdeutschen Bundesländer, sondern auch nach Österreich, Schweiz, aber auch, es haben sich Leute aus den USA, New York, da hat sich auch eine Gruppe gebildet, ehrlicherweise, Hawaii, Japan, überall, von überall her meldeten sie sich, als wir dieses Netzwerk gegründet haben und zu einem ersten Generationsgipfel hier in Berlin aufgerufen haben. Das war 2011. Und seitdem ist viel passiert. Jeder hat sich auf unterschiedliche Weise dann mit dem Thema beschäftigt. Die einen haben Biografie-Workshops angeboten, wo man wirklich auch mal selber darüber spricht, warum habe ich mir meinen sächsischen Dialekt an der Uni in Stuttgart abgewöhnt. Die anderen haben wissenschaftlich gearbeitet zu dem Thema. Wir haben also wirklich auch Empirie geschaffen. Ganz wichtig immer, wenn man so ein neues Thema aufschlägt. Und die nächsten haben Kulturveranstaltungen gemacht, in denen Filme gedreht wurden oder auch selbstbiografische Literatur ist ja viel entstanden, ja, seit den Jahren. Und das Allerwichtigste ist, wir haben es tatsächlich geschafft, dass medial es einen Turnaround gegeben hat. Es wurde dann also nicht nur von den Bürgerrechtlern, was auch wichtig ist nach wie vor, ich habe es vorhin gesagt, dass wir die ins Licht holen. Es wurden also nicht nur deren Geschichten erzählt, sondern auf einmal waren es auch die Kinder der Revolution, deren Geschichten erzählt worden sind. Und das ist wichtig. Warum? Weil wir im Grunde kein Trauerspiel in der Erzählung gemacht haben, sondern wir haben immer nach vorne gestellt, dass diese Generation eine Transformationskompetenz, sperriges Wort, aber erkläre ich gleich, hat. Und was ist das? Es geht darum, dass wir in einer unfassbaren Art und Weise an der Hand unserer Eltern durch eine sich in jedem Lebensbereich verändernde Wirklichkeit gelaufen sind, und zwar in jungen Jahren. Und dass wir die These vertreten, dass es dann zu einer Kompetenz auch gereift ist, mit Veränderung eben entsprechend umgehen zu können und auch keine Angst davor zu haben, dass sich Dinge verändern können. Weil wir es tatsächlich erlebt haben. Und ich glaube, dass das was unglaublich Wertvolles ist, und das gilt jetzt auch, das wollen wir auch immer sagen, es gilt unseres Erachtens jetzt nicht nur für die Generation der zwischen 75 und 85 geborenen, was auch nur Orientierungspunkte sind, sondern natürlich auch erstmal für alle, die sich davon angesprochen fühlen, aber eben auch gerne für unsere Elterngeneration, weil die hat ja nun auch eine unglaubliche Veränderung hingelegt und Großartiges erreicht. Und uns, letzter Satz, wir würden uns natürlich wahnsinnig wünschen, dass diese Haltung, dieses Mindset noch mehr in die ostdeutsche Gesellschaft Eingang findet, dass man stolz sein kann auf das, was man erreicht hat die letzten 35 Jahre.
Und in diesem Jahr stehen ja auch noch Wahlen an. Also das ist sehr dynamisches Feld gerade. Aber wir wollen auch noch mal ein bisschen in deine Geschichte schauen. Du hast eine Ausbildung gemacht und dann studiert. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen mit reinnehmen, wie du dich entschieden hast und dann vorwärts gekommen bist.
Wie gesagt, ich habe zu dem Kind, du musst das Land verlassen, gehört auch, Kind, mach doch am besten erst eine Ausbildung, bevor du studieren gehst. Das kennen auch viele. Ich habe mir gestern von unserer Rektorin der Universität Rostock, Professor Prommer, sagen lassen, die Hälfte heute noch aller Landeskinder, die an der Uni Rostock studieren, sind Erstakademikerinnen und Akademiker. Also spannend, höchst spannend, wo wir da auch stehen in MV. Ich habe eben auch eine Ausbildung gemacht in Schwerin. Wir hatten aber unsere Berufsschule in Hamburg, weil ich war nämlich bei der Schweriner Volkszeitung. Und wir haben ja nur drei Verlagshäuser, Ostsee-Zeitung, Nordkurier, Schweriner Volkszeitung, und die haben natürlich keine eigene Berufsschule. Und dann sind wir immer nach Hamburg, und da haben wir dann die von Axel Springer und Gruner und Jahr getroffen. Und das war schon spannend. Das war schon so mal, sage ich mal, so eine schrittweise Abwanderung. Und mir war aber immer klar, das war auch der Deal mit meinen Eltern, dass ich auch danach auf jeden Fall studieren will. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was macht Sinn? Und dachte mir, okay, ich studiere Kommunikationswissenschaften, und weil das passt zu meiner Ausbildung. Und das war im Nachhinein interessant, aber eigentlich nicht so effektiv, weil ich habe eigentlich das gelernt, was ich in der Berufsschule irgendwie auch schon hatte. Und mich hat es dann sehr schnell zu den Politikwissenschaften getrieben. Also es gab dann so einen Strang politische Kommunikation. Und da habe ich mich eigentlich festgesetzt in der Politikwissenschaft und habe dann später da auch promoviert. Aber ich sag mal so, wir haben ja viele von uns, ich war dann auch ein Jahr zum Beispiel in Tansania, in Afrika, habe das studiert. danach in Brüssel. Ich hatte einfach, weil ich das Glück hatte, bei der Böckler-Stiftung ein Stipendium zu haben, wirklich viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das muss ich so sagen, dass das ein ganz wichtiger Hebel für mich gewesen ist, um mich ausprobieren zu dürfen in dieser Zeit. Ja, und das habe ich gemacht. Genau. Und
lass uns mal nach Tansania schauen.
Ja.
Was hast du dort erlebt? Was hat dich dort, also was kommt so sofort hoch bei dir, wenn du daran zurückdenkst?
Ja.
Welche Erinnerungen hast du da?
Also zunächst einmal die Motivation, das zu machen. Wir waren ja damals auch etwas antikapitalistisch eingestellt, so als junge 20-Jährige, und haben so gesagt, ja, wo gehen wir hin ins Auslandssemester? Auf keinen Fall irgendwo, wo es so wahnsinnig kapitalistisch ist, also so USA und so, was konnten wir uns alles gar nicht vorstellen, sondern wir wollten eigentlich dahin, wo es Not tut, wo es brennt, und uns das angucken. Und da haben wir uns dann über einen Zufall, weil ein Freund, ein Bekannter, der Vater da eine Professur hatte, also wie es immer so ist, sonst wäre ich vielleicht selber nicht drauf gekommen. Und dann sind wir da zu dritt als Studis auch hin. Da war ich auch ganz dankbar, dass ich das nicht alleine gemacht habe. Und wir waren so eine Gruppe von 20, 30 Austauschstudierenden aus international. Und was soll ich dir sagen? Es hat mich in un eigentlich war das für mich meine persönliche Transformation zur Europäerin, muss ich dir sagen. Denn wir waren auf einem Campus, es gibt ja nur eine Uni in Dar es Salaam in Tansania, die zum einen militärisch bewacht war. Das heißt, wenn man da mal überhaupt raus wollte, dann ist man da an Soldaten, die da mit ihrer Kalaschnikow oder was standen, irgendwie vorbeigegangen. Zum anderen haben wir meistens irgendwie ab 18 Uhr dann doch Stromausfall gehabt, und da geht ja so schnell die Sonne unter, also hatten einfach dann wenig Licht, es war einfach stockfinster dann ab 18 Uhr. Alle 2 Tage ist das Wasser ausgefallen, dann sind wir damit eimernlos und haben da unser Wasser irgendwie besorgt. Die Hälfte von uns hat auch irgendwie Malaria bekommen. Und in den Hörsälen haben wir ehrlicherweise so viel nicht verstanden, weil die Technik entsprechend auch nur rudimentär irgendwie funktionierte, so, ne? Also mit den Mikros, in denen gesprochen wurde. Also summa summarum war das eigentlich eine Schockerfahrung, und ich hab's auch nur bedingt irgendwie gut aushalten können und wollen. Es war akademisch gesehen der vollständige Kontrast zu meiner Promotionszeit, die ich zu großen Teilen in der Schweiz auch verbracht habe. Also vom wenn wir darüber reden, wo ist ein guter akademischer Ort, so dass am Ende auch seitens Wissensvermittlung was hängen bleibt. Aber es war natürlich eine kulturelle und Lebenserfahrung der besonderen Art. Und ich habe dann am Ende, also dort irgendwie auch einfach wirklich meine, also ich bin dann, also ehrlicherweise, ich bin dann über Land, als das dann fertig war, bin ich über Land bis nach Südafrika. Und ich erzähle das immer gern, der Moment, als ich in Kapstadt meinen ersten Cappuccino getrunken habe, denn ich hatte in Tansania ein halbes Jahr jeden Tag nur Reis und Bohnen gegessen. Ich war auch bis dahin Vegetarierin, habe das aber da aufgegeben, weil ich dann unglaublich gern nochmal ein Hähnchen essen wollte. Und als ich meinen ersten Cappuccino in Kapstadt getrunken habe, habe ich gewusst, ich bin Europäerin. Ich will zurück und ich finde es großartig, weil wir ja davor mit allen Ambivalenzen der 90er da irgendwie auch mit dem System hadern und allem irgendwie, was einen dann so bewegt als Studi. Ich habe ja in Berlin studiert, entsprechend, ne, kannst du dir vorstellen, diskursives Umfeld hier. Und als ich zurückkam, war mir klar, ich will eigentlich an dem Projekt Europa mitbauen und ich finde das so wertvoll, wo wir wohnen. Ich finde es so wertvoll, was wir haben. Also es hat mich einfach selber nochmal wirklich kontextualisiert. Und dann bin ich danach nach Brüssel und dann habe ich hier in Berlin mein Studium beendet und bin erstmal im Bundestag gelandet. Habe da als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Da war mir klar, ich will auch ins politische Feld ich will sozusagen etwas produktiv noch mitgestalten. Ja.
Wir springen mal ins Jahr 2020. Das war so die Zeit, in der du dann zur Ehrenamtstiftung kamst und dort auch leitend eingestiegen bist. Was hattest du bis dahin mit Ehrenamt zu tun?
Ja, also wir haben ja im Grunde während meiner also ich war im Bundestag und dann bin ich nochmal raus und habe promoviert. Und während dieser Promotionszeit haben wir Netzwerk Dritte Generation gegründet, ne? Das war also Anfang der 2000er. Und das, also was, welche Berührung habe ich zum Ehrenamt? Das habe ich ja vorhin schon dargestellt. Ich habe in der Schule ja schon angefangen. Ich war da ja Schulsprecherin und alles, oder? Und dann in der Böckler Stiftung gab es natürlich, und an der Uni gibt es ja auch entsprechend Mitbestimmungsgremien, da war ich irgendwie mit am Start. Und dann dritte Generation, also Ehrenamt pur, haben wir alles ehrenamtlich gemacht. Ja, und deshalb war mir klar, und auch mit dieser Geschichte, was ich dir über Tansania erzählt habe, dieses Bürgerverständnis, ja, was wir da nicht, was wir eben auch, das ist wieder der Sprung zurück zur DDR-Erfahrung, ist ja etwas, was dort nicht angelegt war, sich als freie Bürgerin, als freier Bürger zu verstehen. Und das kann man ja durchs Ehrenamt zum Ausdruck bringen. Und das ist so großartig. Weil ich immer sage, in dem Raum zwischen Familie und Beruf, wo ja das Ehrenamt passiert, gestalten wir Gemeinwohl, wir gestalten unsere Gesellschaft aus freien Stücken heraus und werden eigentlich zum Demos in diesem Moment. Also ich finde, es ist Demokrat oder Demokratin zu sein, ist eben nicht nur alle 5 Jahre oder 4 ein Kreuz zu machen irgendwie an der Wahlurne, sondern eigentlich Gesellschaft jeden Tag über Gemeinwohlgestaltung mit hervorzubringen.
Ja.
Das ist meine Beziehung zum Ehrenamt. Das habe ich auch in diesem Bewerbungsgespräch genau so gesagt.
Das passte also sehr gut dann, ne?
Ja, das passte und ehrlicherweise dazu kommt, dass ich ja promoviert habe über die Frage, sag mal ganz salopp, wie können wir da, wo Steuergelder Organisationen finanzieren, und das ist in der Ehrenamtsstiftung MV so, weil wir mit Mitteln des Landes unsere Arbeit tun dürfen, wie müssen wir das so managen, dass wir die höchstmöglichen Effizienzen rauskriegen und den größtmöglichen Impact generieren? Das war meine Frage damals. Ich habe also gefragt, wie man Büros deutscher Bundestagsabgeordneter, ob das eigentlich Hochleistungsteams sind, und habe mich also an so Managementfragen im Non-Profit-Bereich abgearbeitet. Und diese beiden Stränge kamen zusammen. Und dann habe ich es genauso im Bewerbungsgespräch zum Ausdruck gebracht und habe mich wahnsinnig gefreut, dass das Anklang gefunden hat und ich diese Arbeit aufnehmen durfte.
Und da bist du jetzt ja auch an der Schnittstelle zu Politik, Wirtschaft, Vereine. Also du bist mittendrin und kannst jetzt auch unser schönes Land Mecklenburg-Vorpommern so aus der Mitte heraus, könnte man sagen, mitentwickeln. Wie sieht so deine Arbeit aus?
Ja, also du bringst es auf den Punkt. Ich betreibe nach innen Stiftungsmanagement, wenn du so willst, weil wir natürlich sicherstellen müssen, dass wir hier die Jure alles vernünftig machen. Aber ich entwickle natürlich mit meinem Team zusammen auch die Instrumente, die wir halt da im Ehrenamt anbieten. Und wir stehen natürlich auch beratend zur Seite, wenn das Land, also das Sozialministerium, die Staatskanzlei, die ja für Ehrenamt zuständig sind, im Grunde auch mit uns darüber reden wollen. Was müssen wir tun, damit das Ehrenamt sich noch besser darstellt? Und haben wir jetzt gemacht mit der Landesengagementstrategie, die das Land und der Landtag entsprechend verabschiedet hat. Und ja, also meine Arbeit sieht so aus, dass ich also sicherstelle, dass diese Stiftung sich entsprechend seiner Zielsetzung, seines Satzungszweckes so entwickelt. Und ich glaube oder hoffe, dass ich aber auch zu einer Art Haltungsveränderung mit beitragen kann. Und zwar genau an den Orten, von denen du gerade gesprochen hast. Also mein Schwerpunkt jetzt, wenn du mich fragst, was mache ich aktuell besonders, dann ist es, dass ich sehr stark in die Wirtschaft, auf die Wirtschaft zugehe in Mecklenburg-Vorpommern. Weil ich der Auffassung bin, dass das, was wir da machen in der Stiftung, noch besser funktioniert, wenn wir es sektorenübergreifend tun. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir können zum Beispiel unseren Ehrenamtspreis sehr gut auch an kreativen Orten, die eigentlich der Wirtschaft gehören, vergeben. Also da kann eben auch eine sichtbare Verbindung irgendwie entstehen. Oder ein anderes Beispiel, unser Leadership-Programm für Vereinsvorstände, das machen wir auch mit einem Unternehmen zusammen. Da haben wir die gefragt, wie finanziert ihr eigentlich, wie bildet ihr eigentlich eure Führungskräfte aus? Und dann wurde uns Einblick gewährt und dann haben wir gemeinsam das so angepasst und entwickelt für Vereine, für Vereinsvorstände. Und jetzt führen wir das dann auch gemeinsam durch. Und so an solchen Kooperationen bin ich ausgesprochen interessiert.
Also es ist ja bestimmt auch nicht nur einfach, diesen Job zu machen, denn wir haben auch Probleme in Mecklenburg-Vorpommern. Was sind so die Herausforderungen, die ihr habt?
Ja, also momentan haben wir noch die Herausforderung, dass das dringendste Problem im Ehrenamt, dass wir noch kein Tool dafür haben. Aber ich habe mir sagen lassen, dass wir da jetzt tatsächlich auch, dass das Sozialministerium sich da jetzt auf den Weg gemacht hat. Und zwar sagen 90% in unserem Ehrenamtsmonitor, wo wir gefragt haben, wo drückt der Schuh im Ehrenamt, dass sie im Grunde neue Mitglieder brauchen. Also, dass wir noch mehr, als wir jetzt schon sind, und wir sind ja gut 550.000 Menschen in MV, die ehrenamtlich unterwegs sind, dass wir eigentlich noch mehr brauchen, ist ja klar, weil der Generationswechsel jetzt ansteht. Und eigentlich bräuchten wir eine Matching-Plattform. Ja? Und die noch ist sie eben nicht da, aber hoffentlich demnächst. Ja. Und wenn wir die hätten und es auch schaffen würden, kampagnenseitig, dass am Ende Hinz und Kunz sie kennt, genauso wie dem der Ehrenamtskarte, da würde ich sagen, das hat schon ganz gut geklappt, dass viele im Land wissen, was es ist. Ich glaube, dann wäre uns schon sehr geholfen. Das ist nämlich interessant. Wir haben nämlich im Freiwilligen, aus dem Freiwilligen-Survey wissen wir, dass die Engagementbereitschaft steigt in MV. Also die Leute sagen, und so war es auch. Wir waren am 3.10., als wir in Schwerin die Festivitäten hatten, ja, zum Tag der Deutschen Einheit. Da hatten wir ein Zelt und es kamen im Grunde zwei Gruppen von Menschen in dieses Zelt ständig. Und zwar die einen wollten eine Ehrenamtskarte und die anderen, die haben gefragt, ich würde auch so gerne ehrenamtlich tätig sein. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wo genau ich das machen soll.
Ja, wo fängt man an?
Ne? Und das gibt's wirklich und wir brauchen eine gute Antwort darauf. Also das ist so unser Problem gerade noch, was wir lösen wollen.
Was ist dein Problem in deiner Rolle, das Größte, was du lösen willst?
Ich möchte die Stiftung stabilisieren, so wie sie jetzt ist. Das ist herausfordernd, weil wir alle wissen, dass unsere Landesfinanzen sich tatsächlich derzeit nicht vermehren. Und deshalb müssen wir weiterhin dafür sorgen, zu sagen, es ist aber wahnsinnig wichtig, dass die Stiftung, so wie sie jetzt gewachsen ist, auch erstmal bestehen bleiben darf. Und das, was ich dir jetzt eben schon zurief, der Kontakt zur Wirtschaft, das wissen aber alle, die im Grunde dieses Thema anfassen, das ist klein, klein und People's Business und langer Atem, also das ist jetzt nichts, was man mal eben schnell, für Leute, die gern auch schnelle Ergebnisse sehen, was wir mal eben schnell organisiert haben, sondern ja, das wird ein Marathon, mehr als ein Sprint.
Ich habe auch hier im Podcast schon mit einigen darüber gesprochen, wie wertvoll das eigentlich ist, wenn Unternehmen ihren Mitarbeitenden vielleicht sogar Zeit zur Verfügung stellen, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Corporate Volunteering nannte man das, glaube ich. Dann hatte ich mal die Julia Freudenberg von der Hacker School aus Hamburg hier zu Gast. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Die kümmern sich ja auch darum, dass Unternehmen gerade so aus dem Bereich IT und Software, dass die quasi Mitarbeitende abstellen und die wiederum helfen, Schülern und Schülerinnen das Coden zu lernen, also Programmieren zu lernen. Und das kann man natürlich nochmal sehr schön auf andere Bereiche übertragen. Und die spüren natürlich dann auch nochmal eine Wirksamkeit, die Mitarbeitenden auf einem anderen Feld, bringen auch vielleicht nochmal eine neue Erfahrung mit rein, eine neue Frage mit rein und sind auch nochmal sichtbar als Marken- und Unternehmensbotschafter im Nachwuchsbereich sozusagen.
Ja, ja, ja.
Aber gleichzeitig ist das auch irgendwie noch ganz schön Neuland, ne? Weil viele Unternehmen denken, das ist so dein Thema in der Freizeit, mach mal irgendwie, ist schön und gut und sehen diese Verbindung noch gar nicht. Und ich glaube, das wäre bestimmt ein interessantes Zukunftsthema, wie Unternehmen einerseits Organisationen wie euch unterstützen können, aber andererseits auch davon profitieren können, ne? Dass,
ja,
dass ihre Mitarbeitenden sich engagieren. Und dann, glaube ich, kann man eben auch auf neue Suche neuer Mitarbeitenden gehen, wenn man in Vereinen zum Beispiel tätig ist. Also diese Zusammenarbeit, glaube ich, könnte man noch viel mehr ausbauen. Aber es bedarf natürlich auch Überzeugungsarbeit und es braucht Erfolgserlebnisse und all das.
Also du bringst es auf den Punkt. Stichwort Unternehmensengagement ist ein Thema, was ein ganz kleines Pflänzchen ist in Mecklenburg-Vorpommern. Was wir gemacht haben jetzt, ist, dass seit kurzem eine Website, so eine Unterseite auf unserer Website, dass es sie gibt, wo mal erklärt wird, was ist denn das eigentlich? Und wo halt diese Ideen, wie du sie jetzt beschreibst und noch ein paar mehr aufgelistet sind, was können denn Unternehmen ganz konkret tun? Denn es ist ja manchmal ganz niedrigschwellig. Es reicht ja zum Beispiel auch mal irgendwie die Kantine zur Verfügung zu stellen, wenn man denn eine hat, ne? Für eine Mitgliederversammlung eines Vereins beispielsweise, weil das kostet, wenn das ein großer Verein ist, das kostet die ja viel Geld, wenn sie irgendwo was anbieten müssen. Also so, es muss nicht immer alles Geld kosten, sondern mit den Ressourcen, die da sind, kann man schon auch viel unterstützen. Ja. Also du hast völlig recht, das wäre ein Thema, worauf wir wahnsinnig viel Lust hätten, das mehr in die Breite zu bringen. Und das ist dann am Ende noch für uns leider ein Ressourcenthema, ne? Also da bräuchte ich dann irgendwie jemand, der das macht. Ich mache es im Zuge meiner Kontaktaufnahme mit der Wirtschaft, lasse ich das natürlich mit einfließen, aber man müsste natürlich, also man könnte wirklich da kampagnenseitig und formatseitig nochmal viel größer denken. Da hätte ich natürlich auch wahnsinnig Lust drauf. Also finde ich gut, dass du das auch so siehst, dass das auf jeden Fall für die Ehrenamtlichen was bringen würde, aber auch für die Unternehmen.
Total,
aber
ja,
für die Ehrenamtlichen würde es ermöglichen, dass sie halt Vereinbarkeit nicht nur von Familie und Beruf, sondern von Familie, Beruf und Ehrenamt tatsächlich auch realisieren könnte. Und es wäre ja auch auf jeden Fall eine Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. Definitiv.
Und was ich auch immer denke, ist, viele Menschen entwickeln ja ihre Talente und ihre Potenziale im Ehrenamt total, ja, und
absolut,
sind damit einmal im Vorstand und übernehmen Projekte, übernehmen Verantwortung und sind manchmal im Unternehmenskontext nur, ich sag mal, so kleine Pflänzchen, ja, oder übernehmen
so
Rollen,
es,
die dem gar nicht gerecht werden. Und wie gut wäre das eigentlich, wenn Unternehmen sich auch mehr fragen würden, welche Talente gibt's und was machen die Leute eigentlich in ihrem Ehrenamt, wenn es das gibt? Viele sind ja ein Verein, ne? Und wenn man sich dafür mehr interessieren würde, dann würde man, glaube ich, noch viel mehr verstehen, was die Leute alles drauf haben und könnte diese Talente und Fähigkeiten auch viel mehr im Unternehmenskontext einsetzen.
Ja, großartig. Da sprichst du jetzt ein weiteres Innovationsthema an. Wir werden, ich kann schon mal ein bisschen spoilern, wir werden im Juni ein Kompetenznachweis präsentieren, der tatsächlich sehr fundiert eine Möglichkeit schafft für Vereinsvorstände, nicht nur das, was wir schon haben, was man runterladen kann auf unserer Website, einem Ehrenamtlichen zu bescheinigen, du warst in dem Zeitraum hier bei uns in der Rolle unterwegs, sondern der soll jetzt ermöglichen, dass Vereinsvorstände im Grunde dem Ehrenamtlichen auch nochmal diese informellen Kompetenzen, die erlernt wurden, die Kompetenzen, die durch informelles Lernen im Ehrenamt erlernt wurden, im Grunde zu bescheinigen, sodass diese Bescheinigung auch Teil einer Zeugnismappe werden kann.
Mhm.
Das wollen wir jetzt wirklich hervorbringen, denn wir sehen das, wie du das auch hier gerade ausgeführt hast. Verkaufe ich sonst Brötchen beim Bäcker? Und aber im Kleingartenverein übernehme ich hier Vorstandsverantwortung, ne?
Ja,
also das
genau.
Ist manchmal, das ist ganz oft so, ja.
Und daran sieht man eigentlich, dass viel mehr Leute viel mehr bewirken könnten, wenn man ihnen auch den Freiraum gibt.
Genau.
Den
so
gibt es ja dann im Ehrenamt oft. Da heißt es ja, wenn du willst, dann mach doch mal, leg doch mal los. Und im Unternehmenskontext ist das manchmal ja noch nicht so. Da bist du in deiner Rolle und bitte halt dich auch daran und bleib in deinem Tanzbereich, ne? Wie es dann so
ganz genau
ist.
Und das finde ich ist wieder ein sehr schöner Bogen zur Demokratie, weil in den Momenten, die du beschreibst, erleben wir uns ja als selbstwirksam.
Genau.
Und ich hoffe, und das müssen wir noch mehr schaffen, dass wir das kommunikativ transportieren, damit sich das verknüpft gedanklich bei unseren Ehrenamtlichen. Wenn sie das Gefühl haben, ich kann hier gestalten, ich bin selbstwirksam, dann bedeutet das, also das bedeutet eigentlich, in einer Demokratie zu leben. Ja, und Demokratie und Gesellschaft mitzugestalten. Und das ist ein Grundgefühl, was wir so viel mehr brauchen in Ostdeutschland. Und deshalb finde ich das einfach auch so toll, dass wir es über das Ehrenamt hoffentlich auch auf der Ebene oder in der Dimension mittransportieren können, ja.
Wie gefährdet ist denn die Demokratie aktuell bei uns im Nordosten, aus deiner Sicht?
Ja, also sie steht auf dem Prüfstand, und weißt du, wir können jetzt ganz viel erzählen, was wir daran schlecht finden, was gerade läuft. Ich sag mir dir mal, was ich gut finde.
Ja.
Ich finde gut, dass hier bei fast jedem mal ankommt, dass er sich auf die Couch setzt und darüber nachdenkt, ja, was ist es denn eigentlich, diese Demokratie?
Ja.
Und dass Gespräche darüber hoffentlich auch irgendwie zwischen Freunden und Bekannten geführt werden und Reflexionsprozesse stattfinden, die wir, und das halte ich für ein großes Versäumnis nach 89, nach einer erfolgreichen politischen ökonomischen Union, ich ja immer sage, dass aber eine hinreichende kulturelle Union einfach nicht vernünftig angelegt war und gedacht war und in der Umsetzung passierte. Dazu gehört für mich auch, dass ich finde, dass nicht hinreichend politisch gebildet wurde über das, was ist das denn jetzt eigentlich, was kommt, nämlich eine Demokratie, was ist denn das, wie fühlt sich's an, wie schmeckt's, wenn ich es anfasse, was hat es mit mir zu tun? Also ja. Wer kann sich denn in der Schule daran erinnern, dass einem das hinreichend vermittelt wurde?
Das war auch oft sehr theoretisch im Unterricht.
Ja, und dass das jetzt so aufschlägt, dass man merkt, es hat dann am Ende doch was mit mir zu tun. Und welche Rolle habe ich darin? Das finde ich richtig gut. Jetzt will ich nicht behaupten, dass das so produktiv bei jedem ankommt, diese Reflexion. Und deshalb müssen wir aber, die das für die richtig, auch aus unserer biografischen Erfahrung, Gabriel, heraus, was wir jetzt ja schon reflektiert haben, 89, wie wäre es gewesen, wenn es nicht gekommen wäre, aus dieser Erfahrung heraus, dann sage ich nämlich, dass unsere Generation eine historische Verantwortung hat, genau den Wert ganz hoch zu halten und wirklich jedem, der es möchte oder auch der es nicht möchte, zu erzählen, warum das eine gute Sache ist, dass wir in einer freien Demokratie, in einer freien Welt leben.
Das ist absolut erklärungsbedürftig, finde ich auch. Und da sind wir wieder bei Kommunikation. Also die Dinge erklären, immer wieder auch von verschiedenen Perspektiven auch zusammenkommen, in den Dialog gehen. Da sind Vereine natürlich super als Räume für Begegnung und für Dialog. Schön, dass ihr Vereine unterstützt. Schön, dass ihr alle zusammenbringt. Und da sind wir natürlich auch gespannt, was da noch alles passiert. Wir verlinken das in den Shownotes, also die Webseite, da gibt es dann alle Informationen. Ich bin gespannt, was ihr da noch entwickelt. Lasst uns da unbedingt im Austausch dazu bleiben. Und auf LinkedIn kann man dir auch noch folgen. Das tun wir dann natürlich auch gerne noch rein. Schön, dass du da warst, Adriana. Hast du noch abschließend ein Wort für die Hörenden, was dir wichtig ist?
Ja, vielen Dank, dass wir sprechen durften. Es hat mir wirklich Freude gemacht, und ich kann nur appellieren, weiterhin die Freude am guten Leben in MV aufrechtzuerhalten und es Kunde zu tun, und zwar nicht nur im Land, sondern auch über das Land hinaus, dass wir in einem der schönsten Bundesländer leben dürfen.
Absolut, sehr schön. Vielen Dank, schöne Grüße nach Berlin und bis bald.
Vielen Dank. Ja, bis bald, Gabriel. Tschüss.
Danke, tschüss. Ciao.